Was ist Erfolg für einen? Was ist, du hast es geschafft? Was denn? Also geschafft ist ja für ein Kleinkind irgendwann zu krabbeln und vom Krabbeln irgendwann zu laufen. Und vom Laufen dann irgendwie das Nächste und das Nächste und das Nächste. Und das ist für mich eigentlich immer der Erfolg. Also jeder Schritt ist ein Erfolg.
Der Drink Big Podcast mit inspirierenden Macherinnen und Machern. Im Talk mit mir, Rodeos Hostin Jessie. Deine Quelle für neue Ideen, erfrischende Impulse und mehr Motivation.
Willkommen zurück zum Drink Big Podcast. Ich unterhalte mich hier alle zwei Wochen mit erfolgreichen Persönlichkeiten aus unserer Region, mit echten Geschichten, mutigen Entscheidungen und Momenten, in denen vielleicht nicht immer alles glatt läuft. Es geht um Herausforderungen im Alltag, um Motivation, Zweifel und darum, was sie antreibt, weiter dran zu bleiben und auch weiter zu gehen. Ganz ohne Filter, mit viel Ehrlichkeit, Haltung und Inspiration. Und manchmal braucht es vielleicht gar keine Großstadt oder Rampenlicht, und keinen perfekten Plan, denn manchmal beginnt alles mit einer lauten Stimme in einem leisen Dörfchen. Unser heutiger Gast hat zuerst eine Banklehre gemacht und das ist jetzt vielleicht nicht gerade das, von dem man träumt, wenn man später mal mit Chris de Burgh, Max Giesinger oder auch den Höhnern auf der Bühne stehen wird. Und irgendwann kam dann doch der Moment, in dem aus einem sicheren Job ein mutiger Sprung wurde. Ein Sprung auf die Bühne in ein Leben voller Musik, Begegnungen, aber auch voller Arbeit, Zweifel und auch Verzicht. Heute denken viele Karneval, Applaus, ein paar Auftritte und dann wieder Pause. Aber hinter dieser Karriere steckt so viel mehr. Studioarbeit, Proben, Reisen und vor allem ein tiefer Wunsch, Menschen zu bewegen. Wir sprechen über Wendepunkte, Mut, große und kleine Musikbühnen und darüber, wie sich Erfolg wirklich anfühlt, wenn niemand zuschaut. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch heute. Herzlich willkommen, Patrick Lück.
Wow, vielen Dank. Das war ja mal eine Einführung. Krass, brauchen wir gar nicht mehr viel reden, ist alles gesagt.
Gut, dann haben wir alles im Kasten.
Super, cool. Ich habe dir sehr gespannt zugehört.
Ja, vielen Dank, dass du heute da bist. Ich habe ein bisschen was vorbereitet.
Wunderbar.
Und bevor wir uns unser Gespräch reinstarten, möchte ich dich gerne fragen, darf es ein Rodeos Mineralwasser zur Stärkung sein?
Selbstverständlich gerne. Ich nehme immer die goldene Mitte. Also in dem Fall ist es nicht das Blaue, weil das ist, glaube ich, mit viel Kohlensäure, sondern Medium. Das wäre
ja,
das Grüne.
Gerne.
Ich weiß das nämlich so genau, weil wir auch tatsächlich Rodeos trinken, also zumindest das stille Rodeos zu Hause haben.
Ja, sehr schön. Dann fangen wir heute an.
Ein bisschen Sprudel. Ja, darf es immer sein. Dankeschön.
So. Ja, Patrick, eigentlich ist ja dein, wie nennt man das, beruflicher Mittelpunkt mittlerweile in Köln. Darauf
Richtig.
Möchte ich aber später zu sprechen kommen. Ich möchte jetzt erstmal wissen von dir, du lebst in einem super kleinen Dorf in unserer Region und hast dich gegen dieses klassische Musikerleben, diesen Musiker-Lifestyle in der Großstadt entschieden. Warum?
Ja, ich bin ja ein Dorfkind. Also ich bin zwar, sage ich mal, in einer Stadt geboren, also in der Stadt Siegen, bin aber tatsächlich nur dort geboren und groß geworden im Westerwald. Und Wald und Wiese tatsächlich, ne? Also zu Fuß zur Schule gegangen im Dorf oder mit dem Fahrrad gefahren und dementsprechend ist das irgendwie auch in einem drin. Großstadt auch immer gemocht, viel Reisen gemocht, sonst würde ich den Job nicht so gerne machen, aber ich glaube in mir drin bin ich wirklich ein Dorfkind. Wir haben ja zwei Kinder und ist schön zu sehen, dass die auf dem Land groß werden, finde ich so. In der Großstadt, wie gesagt, ich mag Städte, aber ich bin dann auch froh, wieder an den Ruhepol ins Dorf nach Wehr zurück nach Hause zu kommen.
Das ist schön gesagt. Hat dich denn deine Dorfjugend vielleicht auch in deiner Art und Weise geprägt, wie du heute auf Menschen zugehst oder ja, wie du auf der Bühne stehst?
Ja, vielleicht schon. Also es ist auf dem Dorf ist halt die Anonymität ja nicht so gegeben wie, ich sage jetzt mal, in einer riesengroßen Großstadt, wo man vielleicht ein, zwei Nachbarn kennt oder durch Begegnungen in Vereinen irgendwie mit Menschen oder wenn man abends ausgeht, mit Menschen zusammenkommt, sondern man ist irgendwie in so einer Dorfgemeinschaft schon etwas anders, glaube ich, aufgehoben. Ich kann das natürlich nicht so richtig beurteilen, weil ich nie in einer Stadt oder Großstadt gewohnt habe, aber so hat es sich für mich immer angefühlt, dass halt die Nähe auf dem Dorf, man wurde so erzogen, die Nachbarn zu grüßen, man wusste, wer das ist. Und man ist sich ja oft über den Weg gelaufen und immer wieder begegnet. Dann war man im Fußballverein, ist dort immer wieder Menschen begegnet, in den Schulen, im Kindergarten fängt es ja eigentlich schon an, dass man da mit vielen Menschen, die dann direkt auch neben einem wohnen. Und so haben wir das jetzt auch gerade in Wehr. Also um uns herum sind ganz, ganz viele Familien mit Kindern. Kindern. Die Begegnungen sind direkt da. Dadurch, dass die Tochter dann auch befreundet ist mit den ganzen Kindern, so hat man dann auch direkt den Kontakt zu den Erwachsenen, kommt natürlich durch die Vereine dann auch entsprechend in die Begegnung rein. Also ich glaube, das ist dann schon so, ja.
Okay. Was schätzt du an diesem Kontrast zwischen deinem beruflichen Lifestyle und Zuhause-Sein am meisten?
Ja, es ist ja, du sprichst es eigentlich an, das Wort Kontrast. Also das ist halt schon, dass man von diesen Begegnungen, die man ja wirklich viel hat, also gerade auch im Karneval, wo man jeden Tag 5, 6, 7 Auftritte hat, 200, also 215 waren es in der Session in diesem Jahr. Dann haben wir eine kurze Pause gehabt, dann fährt man in Urlaub, dann geht's direkt weiter bei den Höhnern mit 24 Auftritten in unserem Höhnerzirkus und da ist ständig Halligalli. Also es ist dann wirklich unterwegs und ich bin aber dann auch gerne oder fahre auch gerne dann zurück abends. Es fängt also schon an, eigentlich, wenn man sich ins Auto setzt, ganz gemütlich, macht man vielleicht seine Musik an, hat noch mal eine Stunde Zeit, um runterzukommen und weiß dann, jetzt ist man zu Hause und wenn man morgens aufwacht, ist da die Familie, dann ist es ruhiger, man hat seinen Rückzugsort, es ist nicht halt direkt wieder aufstehen und ach, jetzt muss ich wieder loslegen, sondern man hat dann wirklich seine paar Stunden auch, wo man weiß, man hat seinen Rückzugsort. Mhm. Das ist so dieser Kontrast, den du, glaube ich, ansprichst. Und den schätze ich sehr, ja genau. Also auch diese kleinen Rituale, die man dann hat, also die Qualität der Zeit, die man mit der Familie verbringt. Vielleicht nicht die Quantität, aber vor allem die Qualität, weil man ja auch oft unterwegs ist. Mhm. Aber das wird auch unterschätzt, also oder beziehungsweise vielleicht falsch eingeschätzt, so will ich sagen. Weil man ist ja doch auch zu Hause. Man ist ja jetzt, wenn wie heute zum Beispiel, gut, da habe ich Termine, bin ich jetzt bei dir. Heute Abend haben wir ein Konzert, aber zwischendrin hat man doch halt auch die Möglichkeit, mal ein paar Stunden mit seiner Familie zu verbringen, weil man eben nicht 9-to-5 vielleicht bei einer Bank von morgens früh rausgeht. Die Kinder sind in der Schule, die Frau geht vielleicht auch noch arbeiten, sondern man hat halt wirklich für mich den Luxus, dann auch sich Zeiten einzuteilen und zu sagen, so, und jetzt gehe ich mal weg und gehe mal raus mit meiner Frau in den Garten und den Kiddies und verbringe mal eine Stunde Zeit mit denen oder zwei.
Du hast es gerade schon angesprochen. Eigentlich ist deine berufliche Karriere ja sozusagen eben doch in der Bank gestartet mit einem klassischen 9-to-5-Job. Wie ist es dazu gekommen? War das dein eigener Plan, erstmal was Sicheres zu haben oder war das vielleicht dann doch eher der Wunsch der Eltern?
Ah, das ist gut gesagt, ja. Ich glaube, ich habe es letztens auch schon mal bei so einem Sofagespräch erzählt, die Geschichte. Ich hatte wirklich keine Lust mehr auf Schule, das muss ich wirklich so sagen. Ich war kein schlechter Schüler, ich hatte das Privileg, die 10. Klasse als Jahrgangsstufenbester abzulegen. Und dann war natürlich die Frage, ja klar, wenn du dann irgendwie einen guten Notendurchschnitt hast von 1, im Realschulabschluss oder mittlere Reife, wie es früher hieß, dann war klar, man geht aufs Gymnasium und macht Abi. Und ich war aber, nee, irgendwie war das so in der damaligen Zeit, nee, lieber eine Ausbildung und Geld verdienen und dann hast du schon mal Geld und dann verdienst du was. Und ja, und dann hatte ich die Möglichkeit, 3 verschiedene Ausbildungen zu machen, hätte ich machen können. Ich wollte gerne was Kreatives machen. War schon immer irgendwie mein Wunsch. Also kreativ war in der damaligen Zeit Schauwerbegestalter, so hieß das. Das heißt also irgendwie Schaufenster und Püppchen anziehen und gestalten. Das war irgendwie so mein Wunsch. Oder ich hatte ein Praktikum in einer Druckerei gemacht bei uns im Westerwald. Da gab es den Job des sogenannten Schriftsetzers, Schrift- und Fotosetzer. Das gibt's heute gar nicht mehr, glaube ich. Ich weiß nicht. Also es sind auf jeden Fall die in der Zeitung dann, wo kommt die Anzeige, wo kommt das Bild hin, wo sind die Zeilen und Spalten, wie sind die aufgeteilt und so weiter. Und und das Dritte war dann Bank, weil meine Eltern tatsächlich gesagt, ja, Bankausbildung ist auch, Junge, da hast du was Sicheres, das ist ein fester Job für die Zukunft. Das war wirklich damals so dieses, keine Floskel, das hatte der Mensch so im Kopf. Es war irgendwie so, ja, Bank ist was Sicheres, Jung, geht zur Bank. Und dann hatte ich am Ende ein paar von diesen Tests gemacht, dann Einstellungstests, die du dann da bei der Bank auch machen musst und hatte dann am Ende 3 Verträge auf dem Tisch liegen und da ging es dann um Geld am Ende, weil man hat gesagt, okay, Schrift- und Fotosetzer bei der Siegener Zeitung, ich hoffe, ich mache jetzt keine Werbung, aber das war damals die Möglichkeit, dorthin zu gehen, aber da war der Weg halt relativ weit, ich hätte eine Zugfahrkarte kaufen müssen, das wäre vom Auszubildendengehalt abgegangen und da war irgendwie, hieß es dann, nee, komm, dann hast du die 100 Euro mehr und machst den Bankjob erstmal. Hat mir auch Spaß gemacht. Ich hatte ein Praktikum bei einer Bank gemacht. Dementsprechend hat mir das auch gefallen. Es war jetzt nicht nur irgendwie auf Wunsch der Eltern und bin dann direkt vom ersten Tag da irgendwie hingetrottet und hatte keine Lust. Das war nicht der Fall.
Und wann wusstest du, ich will mehr?
Es war ein Prozess. Ich glaube, das ist ja immer so. Ne? Man fällt einem ja nicht von heute auf morgen ein. Auch Musik ist super, ich mache jetzt mal Musik. Ich bin ja in der 10. Klasse quasi in den Schulchor gegangen damals. Aber nicht, weil ich dachte, ich kann singen, sondern weil ich in eine Mitschülerin verliebt war, wie das manchmal so ist in der Schule, in der 10. Klasse. Und habe dann da aber mein erstes Solo bekommen, bei der Schulabschlussfeier von unserer Jahrgangsstufe dann November Rain von Guns N' Roses gesungen. Deswegen bin ich mit der Band irgendwie auch noch verbunden heute. Ich höre die immer noch sehr gern. Und das war so mein erster Solo-Auftritt. Und da habe ich dann gemerkt, naja, wenn die Leute das so cool finden, dann kannst du ja vielleicht auch ein bisschen Musik machen. Und habe dann nebenher natürlich schon angefangen, Musik zu machen. Bin dann auf Hochzeiten aufgetreten, bei Privatfeiern und solchen Sachen rundgefahren. Und dann war es tatsächlich durch einen Kontakt, den Rainer Meutsch, kennt ja auch wahrscheinlich jeder noch, Fly and Help und RPR2 damals noch.
War übrigens auch schon mal hier zu Gast, ja. Gerne mal in die Folge reinhören.
Ja, ja, auf jeden Fall. Wir haben auch immer noch wieder Berührungspunkte und gesehen haben uns lange nicht mehr, aber gehört immer mal zwischendurch. Und da haben wir einen Talentwettbewerb, der ist ausgeschrieben worden, während meiner Bankausbildung im Jahr 99. Und der war in Kroppach. Im Westerwald ging dann von RPR, Sat.1 und dem Lokalanzeiger irgendwie und da waren 500 Bewerber. Den habe ich dann gewonnen, bin dann natürlich auch öffentlich ein bisschen mehr wahrgenommen worden. Dann hat Rainer mich mitgenommen auf seine Tour, meine Abenteuertour gab's und dann hat man schon ein bisschen was so von der Welt, sag ich mal, von der Welt des Showbiz so mitbekommen. Und das hat einen infiziert, sage ich mal. Ne? Man war zwar noch bei der Bank, aber es wurde immer mehr. Die Anfragen wurden immer mehr. Man ist im Ausland gewesen, ich bin viel in der Schweiz gewesen, bin dort dann auch zu Weihnachten aufgetreten und. Und dann gab es natürlich immer wieder Reibungspunkte, auch mit den Vorgesetzten, weil dann waren Urlaubssperren. Ich wurde dann angefragt und dann gab es immer wieder diesen Zwiespalt. Ne? Gehst jetzt in den Konflikt mit deinem Arbeitgeber, gehst du nicht in den Konflikt. Und da merkte man dann irgendwann, der Bankjob ist eigentlich nicht wirklich das, was ich will, sondern es ist schon die Bühne und die Musik, die einen dann auch gepackt und infiziert hat. Und dementsprechend kam dann 2004 der Schritt in die Selbstständigkeit.
Mhm. Da kommen jetzt ganz viele Fragen in mir
natürlich.
Auf. Das erste ist, du sprichst von einem Konflikt auf der einen Seite und auf den würde ich auch gleich gerne eingehen, aber andererseits hört sich das auch gerade alles so an, als wäre das so nahtlos ineinander übergeflossen und ein Stück weit hört es sich auch an, als wäre da eine Menge Glück dabei gewesen, aber wie viel Glück war es und wie viel Fleiß war es am Ende?
Glück gehört immer dazu, das ist im Leben so, man sagt ja auch immer, wir kommen jetzt vielleicht dann später noch zu, aber um den Bogen zu spannen, der Übergang jetzt nach so einer langen Bandgeschichte bei den Höhnern einzusteigen, dort der neue Frontmann zu werden und dass das dann funktioniert, da gehört auch immer ein bisschen Glück dazu, dass dann der passende Song direkt kommt, der überall einschlägt mit Prinzessin, dass das ein Hit wird, da gehört immer ein Ticken Glück dazu, aber der Fleißige, der sorgt auch dafür, dass er dem Glück so einen kleinen Anstoß gibt, glaube ich zumindest. Mhm. Mein Lebensmotto ist immer nicht reden, machen. Und ich glaube, das hilft schon auch, Dinge anzupacken und motiviert und optimistisch zu bleiben, wenn man einfach nicht zu viel nachdenkt und auch Dinge einfach mal macht. Und das war halt der Schritt damals im Jahr 2004. Wie gesagt, ein Prozess, auch ein Konflikt, kann ich das jetzt machen? Immer noch im Hinterkopf auch die Eltern, sicherer Job, Bank und macht das. Aber man merkt, in sich arbeitet es. Und das ist halt so der erste Punkt, wo man dann auch wirklich dann doch nachdenkt, klar. Aber dann habe ich gesagt, so, du bist jetzt 27, jetzt kann jeder rechnen, wie alt ich jetzt bin. Du bist jetzt 27, wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es nicht mehr. Und dementsprechend bereite das vor. Und zur damaligen Zeit war das einfach auch noch vom Staat gut unterstützt. Also man hat dann tatsächlich ein Überbrückungsgeld, hieß das, glaube ich, für die Selbstständigkeit bekommen. Mhm. Also man hatte schon ein bisschen Geld, um zumindest mal zu investieren, sich ein Mikrofon zu kaufen, eine Website erstellen zu lassen, solche Dinge. Ich hatte Kontakte geknüpft, eine tolle Agentur im Westerwald, die mich unterstützt hat. Und und von der Bank noch ein bisschen was gekriegt an Abfindung und am Ende war das so ein bisschen natürlich auch wichtig, ein Startkapital zu haben. Und ich bin ja nicht ganz ins kalte Wasser gesprungen. Ich hatte meine Auftraggeber schon von nebenher, die ich hatte. Ich bin also wirklich dann noch mehr in der Schweiz gewesen. Die wussten, jetzt steht er ja zur Verfügung, jetzt können wir vielleicht auch ein bisschen öfter anfragen. Und ja, hab dann auch natürlich viel dafür getan, dass es weitergeht. Überall versucht, auch Fuß zu fassen, überall mal Musik gemacht, mich auch mal irgendwo hingestellt, in eine Karaoke-Bar und gesungen und dadurch wieder Kontakte aufgetan. Also man sitzt ja keiner da und wartet jetzt unbedingt auf Patrick Glück als den Sänger, sondern man muss da schon auch ein bisschen dafür sorgen, dass man die Aufmerksamkeit bekommt.
Ja, ich wollte eigentlich fragen, wo kam der Mut her, diesen Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen? Ich glaube, du hast es fast schon so ein bisschen beantwortet, weil du dir den Mut erarbeitet hast, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe.
Ja, ja, mit einem, man macht es auch mit sich selbst aus. Ja. Man spricht natürlich auch mit Freunden oder mit Kollegen bei der Bank, wo man merkt ja auch irgendwo von, also man hat es ja immer dann gemerkt, wenn man irgendwo auf einer Bühne stand und dieses Feedback bekommen hat. Mhm. Und man hat es dann gemerkt, wenn die Aufträge reinkamen und hat gesagt, ja Mensch, anscheinend kannst du nicht so schlecht sein in dem Job, dass du den nicht vielleicht auch wirklich selbstständig ausführen. Und dann hat man natürlich sich erkundigt, wie mit dem Startkapital. Ne? Man hat sich erkundigt, wie kann man unterstützt werden? Kannst du das überbrücken in der ersten Zeit, wenn es jetzt vielleicht nicht so läuft? Und natürlich hat man Zweifel, klar. Also das ist, klappt das alles und hin und her. Aber die sind jetzt nicht so, dass du da sitzt und sagst, also bei mir zumindest nicht. Ich bin dann eher einer, der sagt, ja, und was soll schief gehen? Mach's jetzt einfach. In den Job kannst du immer noch zurück. Ob es dann am Ende die Bank ist, ist egal. Aber du, 27, wenn nicht jetzt, wann dann?
Du bist dann von Bühne zu Bühne, hast dir deine Auftraggeber gesucht, hast connected, hast genetzwerkt und irgendwann standest du dann auf einer großen Bühne mit Chris de Burgh.
Es war eine Fernsehshow tatsächlich. Das war im Jahre 2008, wenn ich mich richtig erinnere. Das gab eine Show beim WDR, Jukebox-Helden. Und auch da wieder, ich kenne einen, der eine kennt. Also letztendlich war ich in Köln auch schon viel unterwegs gewesen, habe auf einer Hochzeit gespielt, da haben mich zwei Jungs aus Köln gehört. Mit dem einen hat man sich dann, oder mit beiden eigentlich angefreundet so ein bisschen. Die haben mich dann so ein bisschen auch mitgenommen, mal hierhin zu einem Auftritt, mal dahin zu einem Auftritt. Haben also auch mich unterstützt, ähnlich wie Rainer Meutsch damals. Also es gab immer wieder Leute, die einen dann auch gefördert haben, wo man dann eben nicht nur einen Auftritt hatte, sondern wo dann auch sich das Netzwerk immer weiter verbreitet hat. Und der hat mich dann, einer von diesen beiden Jungs hat mich dann angesagt, pass auf, die Mutter von meiner Freundin arbeitet in einer Karaoke-Bar oder hat eine Karaoke-Bar, ich weiß es nicht mehr ganz genau, in Köln. Zülpicher war es da in der Ecke. Und der WDR macht da ein Casting. Die suchen Sänger und die wollen gerne für diese Fernsehshow casten. Und dann bin ich dahin, hab da gesungen und ja, bin dann für diese Fernsehshow genommen worden. Und man hat dort mit einem prominenten Partner oder einer prominenten Partnerin, bei mir war es eine Partnerin, die Sarah Wiener, die Fernsehköchin. Frank Zander war dabei und dann hat man in Paaren dort quasi gespielt und der Gewinn war ein Duett mit Chris de Burgh. Ja, und da ich mit ihm gesungen habe, kann sich jeder denken. Ja, es war lustig. Also es war mit Ralf Schmitz hat das Ding moderiert, die hatten eine Liveband in der Show, also musste dann alles, was mit Musik zu tun. Man musste ein bisschen singen, man musste Musik raten und also es war schon sehr, sehr witzig. Und ja, hab die Show gewonnen und bin dann mit Chris de Burgh aufgetreten und man hat so ein Weltstar quasi dann auch mal ganz hautnah gehabt und bin immer noch sehr beeindruckt, wie nett Chris war und wie bodenständig und wie normal man auch sein kann in dem Business.
Ja. Hattest du da so ein bisschen das Gefühl von, ich hab's geschafft?
Nee, also noch nicht mal. Es ist ein ich sag immer Stepstone, also ein kleiner Step wieder, um auch weiterzukommen in seinem Berufsleben. Ne? Man denkt ja dann, es ist ein toller Moment, weil man mit so einem Topstar dann irgendwie da gestanden hat und einen Welthit ja mit Lady in Red gesungen hat, war für mich eine tolle Werbung. Man konnte natürlich auch dann immer sagen, hey, so, das ist der mit dem. Und das sind Referenzen, wie in jedem Job, brauchst du Referenzen, um weiterzukommen. Und das ist dann einfach so ein Moment gewesen. Aber nicht irgendwie, dass man jetzt sagt, ich hab's geschafft oder so, sondern einfach ein kleines Puzzle in dem nie enden wollenden Puzzle mit einer Million Teile. Mhm. Weil es geht ja immer weiter, auch jetzt. Mhm. Also das Puzzle ist nie ganz fertig.
Um bei der Symbolik mit dem Puzzle zu bleiben, du hast ja auch schon mit ganz vielen anderen Stars auf der Bühne gestanden, wie beispielsweise Max Giesinger, Vincent Weiss und so weiter und so fort.
Nee, Vincent Weiss hatte ich noch nicht das Vergnügen tatsächlich. Nee.
Wie komme ich da jetzt auf Vincent
Weiss? Weiß ich nicht.
Naja, gut. Nee. Dann sagen wir mit Max Giesinger. Was nimmst du aus den Momenten so für dich mit? Du hast ja eben schon gesagt, als du mit Chris de Burgh auf der Bühne gestanden hast, da hast du gesagt, dass es ein Stück weit auch ein Vorbild für dich ist, auch so bodenständig und ehrlich zu bleiben. Ja. Hast du aus solchen anderen Bühnenerfahrungen auch was für dich mitnehmen können?
Ich bin ja also von klein auf schon musikbegeistert, ne? Also ich sag mal so Vorbilder, denen man nicht begegnen konnte, wie Elvis Presley zum Beispiel, wo ich durch meinen Vater damals dann rangekommen bin, weil er die ganzen alten Platten hatte im Schrank und ich dann immer den, das waren ja diese kleinen Single-Schallplatten, die man dann noch auflegen konnte und noch eine zweite Seite und dann waren da Elvis-Platten mit, weiß ich nicht, Return to Sender und keine Ahnung, was da alles drauf war. Und das hat mich ja schon begeistert und dann beobachtet man natürlich auch die Stars oder möchte die Geschichte dann gerne auch kennenlernen hinter den Menschen. Und deswegen habe ich dann immer versucht, alles aufzusaugen, was so mit dieser Persönlichkeit zu tun hat. Später war es dann im Robbie Williams, weil ich bin auch mit einer Robbie Williams Tribute Show unterwegs gewesen. Da hat man sich dann natürlich noch mehr mit dem Künstler beschäftigt, um genau zu wissen, was ist das denn auch für ein Mensch? Wieso ist der denn so, wie der ist, auch auf der Bühne? Was tut er denn da? Verstellt er sich komplett? Oder ist der einfach ein genialer Typ, ein genialer Entertainer? Was macht er denn da? Und da guckt man sich natürlich auch viel ab, auch unterbewusst. Also nicht jetzt so, jetzt mache ich den genau nach, weil dann ist man nicht mehr authentisch. Mhm. Und das waren dann so auch die bei den echten Begegnungen, wenn es denn Künstler waren, die man dann auch wirklich, wo man vielleicht auch die Musik mochte oder wo man selber dann auch bemerkt hat, dass man da was rausziehen kann. Es gibt natürlich auch viele, da freust du dich einfach mal, den zu sehen, kannst aber mit der Musik vielleicht nichts anfangen oder wie auch immer. Aber aus jeder Begegnung hat man irgendwie immer ein bisschen was mitgenommen. Und wenn es nur ein nettes Lächeln war oder ein aufmerksamer, hey, cool gemacht oder wie auch immer. Ne? Also die meisten Begegnungen, wie jetzt Max Giesinger, da waren wir Vorgruppe da mit meiner eigenen Musik. Das war dann auch mal wieder ein Schritt, weil ich habe ja vorher sehr viel gecovert. Und irgendwann haben wir dann die Band Stille Post gegründet mit meinen Kumpels Marco und Simeon. Simeon, der leider nicht mehr lebt. Aber da waren dann das erste Mal auch eigene Songs, mit denen wir dann bei Johannes Oerding als Vorgruppe, bei Max Giesinger als Vorgruppe unterwegs waren. Und das waren natürlich ganz besonders tolle Momente, weil dann kannst du auch wirklich dein eigenes Ich, was ja in den Texten und in der Musik auch dann rüberkommt, den Menschen mitteilen. Und dann, wenn du dann natürlich positive Reaktionen gibst, ist nochmal ein ganz anderes Gefühl.
Mhm. Was gibt dir die Musik dann zurück?
Die Musik? Mhm. Die ist untrennbar mit einem verbunden. Also das ist, wie soll ich sagen, ich habe mal ein Zitat gelesen irgendwo, da hat jemand geschrieben unter einen Song, ich weiß nicht mehr, wo es war, auf YouTube, wenn ich deine Stimme höre, dann ist das wie wenn ich mich mit einem alten Freund unterhalte. Also so ein Gefühl von Heimat, von Herzlichkeit, von Emotionen. Und wenn du einen alten Freund hast, der wie ein Bruder für dich ist, dann ist ja egal, wie weit der weg ist. Und ich glaube, Musik kann man so ein bisschen so beschreiben wie einen alten Freund, der einem in egal welcher Situation, und dann ist es ja auch ein bestimmter Song oder eine bestimmte Art von Musik, die einen begleitet. Das kann mal ein Song von Metallica sein, weil man gerade mal so ein bisschen was Härteres braucht oder mal eine schöne Ballade oder auch mal ein klassisches Stück. Musik ist immer der alte Freund, der neben einem sitzt und dem man sich sein Herz ausschütten kann und mit dem man sich unterhalten kann und der einem dann vielleicht auch den Rat gibt, den man braucht. Also würde ich jetzt mal als Metapher benutzen. Ich hoffe, man weiß, was ich meine.
Ja, ich glaube, das fängt es ganz gut an. Musik ist einfach die Emotion, die man vielleicht auch manchmal braucht. Oder Musik ist etwas, die versteht dich dann einfach.
Die universelle Sprache auch. Es ist auch wurscht. Also du gehst ja auch manchmal geht man auf Konzerte von, ich weiß nicht, von italienischen, spanischen, afrikanischen Künstlern und versteht kein Wort. Aber ist völlig egal. Also von vorne bis hinten. Man wird unterhalten, weil einen einfach die Musik mitnimmt. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Guck mal, was die Leute mittlerweile alles bewegt an Arten von Musik. Mhm. Wo man selber einfach sagt, ach du meine Güte, wie habe ich jetzt gar keinen Bezug vielleicht. Und ich bin schon sehr breit aufgestellt, was meinen Musikgeschmack betrifft. Aber deswegen kann man das auch nie verurteilen. Also man sollte da immer ganz vorsichtig sein, sagen, was ist denn das für ein Driss, was die jetzt da machen oder hören. Sondern, hey, die Leute packt's und das ist doch das Schöne. Und wenn es dann auch noch ein Zusammengehörigkeitsgefühl auslöst, dann weiß man eigentlich, dass es da im ganz Kleinen anfängt. Dann wäre es auf der Welt vielleicht ein bisschen besser, wenn jeder einfach mal sich mit seinem ärgsten Feind nebeneinander setzt und wahrscheinlich hört er vielleicht sogar die gleiche Musik und man hört sich seinen Lieblingssong mit dem an. Mhm. Vielleicht wären dann einige Sachen gar nicht mehr so schlimm auf der Welt heutzutage.
Ja, ich glaube schon, da gebe ich dir recht, dass Musik auf jeden Fall verbindet. Also ich glaube, jeder, der auch schon mal auf einem Festival war und auf einmal neben wildfremden Menschen gestanden hat und sich mit denen in den Arm gelegen hat, weiß einfach, was Musik schaffen kann.
Ja, also vielleicht noch ganz kurz zwei Sätze. Mhm. Wacken, wir waren ja 2022 tatsächlich mit den Hühnern in Wacken, haben dort gespielt. Da hat man es dann ganz besonders gesehen. Man kennt die Rivalität zwischen Fußballvereinen. Das ist im Kleinen, ist das mit Augenzwinkern. Im Großen sind ja Fans auch schon auch in den, ich sag jetzt mal so, die bestimmten Szenen in der Fanszene sind dann nicht mehr mit Augenzwinkern, sondern die nehmen das schon sehr, sehr ernst. Ob das denn Mönchengladbach oder Kölle ist, dann ist das nicht mehr Freundschaft, sondern da ist dann schon wirklich eine Fanfeindschaft, wenn man das so sagen darf, der beiden Vereine. Und das gab's da in Wacken nicht. Da war eine Gladbach-Fahne, die wurde geschwenkt. Da war auf der anderen Seite eine Köln-Fahne, die wurde geschwenkt. Und dann waren die auf einmal zusammen und haben gemeinsam gefeiert. Mhm. Ne? Und das ist halt irgendwo das Schöne, weil das hat dann an dem Punkt ja gar nichts mit Fußball zu tun, sondern da sind Menschen, die gemeinsam etwas Gemeinsames haben, nämlich die Freude und die Liebe zur Musik. Und die haben einfach da alle zusammen gefeiert. Egal ob groß, ob klein, ob dick, ob dünn, ob schwarz, ob weiß, völlig egal. Und das ist halt, ich glaube, das ist einfach die Message, die die Musik einfach auch so mächtig macht.
Du hast es gerade schon gesagt, 2022 wart ihr mit den Hühnern bei Wacken, was ja schon mal ein Kontrastprogramm ist, wenn man es so nennen möchte.
Auf jeden Fall.
Und du bist ja auch seit 2021 als Frontmann mit dabei.
Ja.
Gebürtig kommst du jetzt, wie die Rheinländer sagen würden, von der Schelsig. Wie war das, als du da das Angebot bekommen hast und angenommen hast? Gab es da viele Sorgen oder Bedenken, deinerseits vielleicht auch?
Ja, man muss sich ja mit jedem Thema, also da kommt dann vielleicht doch ein bisschen der Banker noch am Anfang durch. Ne? Man beschäftigt sich natürlich mit dem Thema. Es war ja am Anfang gar nicht die Ansprache an mich, du sollst jetzt zu den Hühnern, sondern es war ja eine andere Geschichte. Ich sollte kurz oder während Corona noch planten aber die Hühner ja schon wieder ihre Weihnachtstour und ich wusste halt, es gibt diese Weihnachtstour, deswegen war das für mich nicht fremd und dort sollte ich eingeladen werden als Gast. Also das war zumindest der Vorwand, den die Hühner hatten, um mich zu einem Gespräch einzuladen. Und das war dann im Garten von meinem ehemaligen Bandkollegen von Streetlife und dort stellte sich dann relativ schnell heraus, dass es da um viel, viel mehr ging. Und man fühlt sich natürlich erstmal mega geehrt, weil die Hühner waren ja, ist ja mal ganz egal, wo man ist. Ich meine, ich merke es ja heute noch umso mehr, weil ich mittendrin stecke. Wir waren erst vor zwei Tagen in Würzburg am Sonntag und haben da vor 5000 Leuten gespielt, die einfach vom ersten bis zum letzten Song abgefeiert haben. Also es ist nicht, wie viele immer sagen, ja, Köln und da Hühner Köln, klar, das ist unser Gefühl, unser Herz ist in Kölle, aber ist halt eine deutschlandweite Marke und das ist mir dann jetzt natürlich in den letzten Jahren erstmal so richtig bewusst geworden, wie groß das Thema Hühner eigentlich ist und dementsprechend hatte man da riesen Respekt vor am Anfang, aber ich fühlte mich natürlich auch geehrt. Und wenn dann die Frage nach dem, die kommt immer wieder, ich weiß nicht, ob sie noch kommt, aber ob ich nicht so einen riesen Druck gespürt habe, da in die großen Fußstapfen von Henning Krautmacher zu treten. Ich habe mir darüber tatsächlich, und das ist nicht gelogen, wenig Gedanken gemacht. Also am Anfang schon gar nicht. Ich war einfach nur natürlich total geehrt. Es gab ja diese Absprache, dass Henning mit mir gemeinsam auftritt und erstmal das Ganze mit mir gemeinsam macht, ein Jahr lang. Anders hätte ich es auch gar nicht gemacht, weil kannst du niemanden verkaufen. Du kannst nicht einfach so, danke, tschüss, und dann steht da der Neue. Das geht nicht. Und dementsprechend war das natürlich auch eine Absprache. Und dann bin ich da rein. Und das ist dann, da habe ich mein Motto dann tatsächlich umgesetzt. Nicht zu viel denken, nicht zu viel reden, sondern machen. Man hat sich ja auch eine gewisse Sicherheit für sich selber erarbeitet. Also heißt, man weiß, auf welchem Niveau man etwas kann. Das ist ja wie bei, jetzt kommen wir wieder zum Fußball, wie bei einem Fußballspieler. Ich sag mal, so ein Toni Kroos, der hat sich nie aus der Ruhe bringen lassen und sich gar nicht von außen irgendwie beeinflussen lassen, weil das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Weil gerade heutzutage, wie gesagt, durch Social Media, ich klinge jetzt so, als wenn ich Social Media verteufle, um Gottes Willen überhaupt nicht, weil das ist ein Tool für uns, wovon ich vor 25 Jahren geträumt hätte, wenn ich das gehabt hätte als Solokünstler, um meine Musik zu verbreiten. Ne? Aber es ist natürlich auch schwierig, weil dadurch natürlich auch vielen eine Stimme gegeben wird, die leider nicht dazu benutzt wird, um Positives in die Welt zu tragen, sondern zu mobben und Hass und Hetze zu verbreiten.
Wie war denn am Anfang die Stimmung im Netz, als ihr angefangen habt, dich als Frontmann mit zu integrieren bei den Hühnern?
Auch gespalten natürlich, klar. Also viele wussten oder beziehungsweise viele haben natürlich gesagt, ja klar, irgendwann muss Henning Krautmacher, der ist Anfang 60, ist doch klar, dass der irgendwann mal in Rente geht und ne, aber natürlich war der Aufschrei bei den engen Fans, jetzt ist vorbei und wer ist das, was soll das und keine Ahnung, ne? Deshalb, ich kann das verstehen. Mhm. Du hast ja bei Bands immer die Bezugsperson, ne? Also ich sag mal Chris Martin, Coldplay, aber es gibt genug Beispiele, wo es auch funktioniert hat. Ich sag jetzt Beispiel Linkin Park. Es funktioniert. Es hat bei AC/DC funktioniert, es hat überall schon funktioniert, bei vielen Bands. Und wenn man sich drauf einlässt. Mhm. Und das haben dann viele doch gemacht. Und es ist so schön zu sehen, dass alteingesessene Fans, also die jetzt seit über, ich weiß nicht wie viele Jahre, aber wirklich auch ältere Fans, die Höhner relativ lange schon begleiten. Die Höhner gibt's ja seit 53 Jahren. Und wissen ja auch einige nicht, dass Henning ja gar nicht mit einer der Gründerväter, mhm, ist, sondern eigentlich erst 36 Jahre dabei war, sondern dass das viel früher anfängt. Ja, nur, ich sag mal, 53 Jahre ist schon eine lange Zeit. Aber es gab sehr, sehr viel Zuspruch auch und viele schöne Begegnungen. Und die schönsten Begegnungen sind die, wo die Leute sagen, pass mal auf, weißt du, am Anfang habe ich gedacht, nee, ist vorbei mit den Hühnern. Das kann nichts werden. Wenn der Krautmacher geht, geht das nicht. Und jetzt habe ich euch gesehen und ich finde das großartig.
Mhm. Wie hat sich dein Leben verändert, seit du bei den Höhnern mit dabei bist? Vielleicht auch dein Privatleben in Anführungszeichen?
Ja, also es ist der Peter Werner, der ja eigentlich dran schuld ist. Also Peter Werner ist tatsächlich eines der Gründungsmitglieder der Höhner. Der ist ja mehr oder weniger schuld, dass ich bei den Höhnern gelandet bin. Der hat mir am Anfang gesagt, Junge, du wirst für nichts anderes mehr Zeit haben, also neben Job, Streetlife noch oder hier und da noch Musik machen. Die Höhner, das ist ein Fulltime-Job, 24/7. Und ich habe das wahrgenommen, aber bemerkt habe ich es dann erst, als ich mittendrin war. Mhm. Ja, du fängst an im Karneval, dann kommt auf einmal der Zirkus, dann kommt die Höhner Classic, dann kommen Open Airs, dann musst du reisen, dann fährst du nach Wacken, dann fährst du dahin, dann fährst du nach Norddeutschland, nach Süddeutschland, dann bist du unterwegs, dann machst du Fernsehtermine, dann machst du Interviews, dann machst du Podcasts, dann geht's irgendwann in den Karneval wieder im November, dann kommt die Weihnachtstour mit 24 Auftritten. Das ist nur das Musikalische und die Werbung. Und dann bin ich relativ schnell auch in die Firma Höhner mit eingestiegen, habe also dann auch tatsächlich meine Ausbildung noch mit einbringen können in das Ganze. Also der kaufmännische Part ist auch abgedeckt. Und das ist immer das, was ich sage. Mein Leben hat sich so positiv verändert, nochmal in dieser Hinsicht, dass es, glaube ich, keine andere Band für mich gibt, wo man als Künstler so kreativ arbeiten kann wie bei den Höhnern. Eigene Musik schreiben, eigene Musik machen, Podcast, also mit Menschen begegnen, mit Menschen sprechen, jeden Tag was anderes, kaufmännisch arbeiten, Autor sein, beim Zirkus, Zirkusdirektor, sich ein bisschen zum Obst machen, wie ich immer so schön sage, Clown sein, Spaß machen, singen, also man kann Regie führen, man kann Marketingstrategien machen. Ich habe mir während Corona ein bisschen noch selber was drauf geschafft, was Grafik und so weiter betrifft. Da kann man sich einbringen. Also man ist unglaublich kreativ in diesem Job. Und
also
das
genau
erfüllt,
das, was du dir immer gewünscht
das,
hast.
Ja. Es erfüllt mich vollkommen. Und und natürlich ist es wunderschön, wenn man dann im Privatleben auch, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, weil ohne, also, ne, es ist ja manchmal so dieses, auf der einen Seite ist super, alles toll, und auf der anderen Seite ist irgendwie, naja, da könnte es besser sein, dass man tatsächlich so eine tolle Frau hat, die das Ganze so unterstützt, also quasi das Rückgrat der ganzen Nummer ist. Wir haben zwei kleine Kinder. Und das muss die natürlich rocken, sonst funktioniert das nicht. Nicht nur mit den Kindern, sondern auch alles drumherum, weil die unterstützt mich ja auch noch. Natürlich sagt die auch zwischendurch mal, denk dran, deine Tochter ist jetzt oben, in 5 Minuten wartet die drauf, dass der Papi sie ins Bett bringt. Wenn da wirklich noch ein zweiter Mensch ist, der dann hintenrum auch darauf achtet, dass man Dinge nicht vergisst, dass dann da auch, man hat seine Sachen gepackt und dann steht da noch ein Kaffee, den man mitnehmen kann, oder es ist noch ein Brötchen geschmiert für unterwegs. Ohne dass man irgendwie sagt, hey, ne, und ich glaube, dieses Rundum-Paket, was das betrifft, ist allerwichtigste. Also auch an dieser Stelle vielen Dank an meine tolle Frau. Wir haben heute Hochzeitstag an diesem Tag, also an dem wir das aufnehmen. Mhm. Und und dann natürlich zwei wunderschöne, tolle, süße Kinder. Und deswegen ist, also im Moment ist die Waage, und toi toi toi, soll so bleiben, ist die Waage ziemlich ausgeglichen, was die Erfüllung im Job und die Erfüllung zu Hause im Privaten betrifft.
Du hattest anfangs schon mal davon gesprochen, dass du kleine Routinen hast. Mhm. Magst du uns da vielleicht so ein bisschen mitnehmen, was das bedeutet?
Ja, Routinen, ich fange jetzt mal an mit dem Privaten. Also deswegen sprach ich eben von der Quantität, weil zum Beispiel in der Session bei 216 Auftritten kann man sich vorstellen, da ist morgens relativ spät aufstehen, damit man seinen Schlaf kriegt, weil das ist eine dieser Routinen, die dazugehört, dass man halt, um fit zu bleiben auf so einer langen Strecke, einfach auch genug Schlaf kriegt, damit die Stimme sich regeneriert und so weiter. Da ist eigentlich nur aufstehen, essen, trinken, viel schlafen und dann geht's los in den Tag, in den Auftritt und dann geht's wieder von vorne los. Und da muss man sich natürlich Routinen auf jeden Fall auch mit seinem Partner, mit seinen Kindern, dass man die sieht oder dass man mit denen auch irgendwie zumindest ein bisschen Zeit verbringt. Ne? Und das kann dann einfach sein zu sagen, gut, meistens fängt so nachmittags oder spätnachmittags an, es kann aber auch am Wochenende schon mal sein, dass es früher anfängt, um 13, 14 Uhr oder vielleicht auch sogar mal morgens. Aber wenn es dann in der Woche ist, Routine, aufstehen und mit der Frau einen Kaffee trinken. Wenn die Kinder da sind, die Kinder mit dazu nehmen, auf den Schoß nehmen, ein bisschen quatschen, vielleicht mal das ein oder andere Bild malen oder spielen. Und dann sind das Routinen, die einen auch, die einen natürlich auch bestärken. Das sind so Routinen. Klar, Routinen, Sport gehört dazu, das ist für mich eine Routine, weil das gehört für mich zum Job dazu. Die Leute sagen immer, ja, wie hast du denn noch Zeit zum Sport? Nee, ich sage, ist nicht getrennt. Also Sport ist zwar auch Ausgleich. Wenn ich laufen gehe, ist er für mich auch Ausgleich. Da kommen mir auch immer sehr gute Ideen. Aber das gehört für mich dazu, um meinen Job auch so ausführen zu können, wie ich den ausführe. Das wäre ohne den Sport nicht möglich, weil man will ja fit und gesund bleiben. Und ja, das sind alles so Routinen, die man versucht umzusetzen. Es klappt nicht immer, weil es gibt immer Zeiten, wo Routinen dann mal durchbrochen werden. Aber ich glaube, das Geschick ist es dann, wieder zu diesen zurückzufinden und dann nicht zu sagen, naja, so geht ja eigentlich auch. Sondern was sich bewährt hat und wo man weiß, es einem gut tut, sollte man dann auch wieder zurückkehren, wenn man mal 2 Wochen keine Zeit hat für Sport oder mal 4 Tage durch Umstände, weil die Frau auch arbeitet oder weil irgendwas halt nicht gepasst hat, eben den Kaffee nicht trinkt. Vielleicht trinkt man den dann einfach zu einem anderen Zeitpunkt und geht aber dann wieder zurück zur Routine.
Gibt es auch mal Phasen im Jahr, und ich meine das jetzt, du wirst verstehen, wie es gemeint ist, die kein Karneval sind, die kein Zuckerschlecken sind?
Also man würde ja lügen, wenn man nicht mal zwischendurch, auch im Karneval, also die Session dieses Jahr war ultra lang. Da gibt es auch schon mal Tage, wo du denkst, so boah, jetzt ist echt noch 3 Wochen? Wahnsinn, ne? Aber man ist trotzdem, also bei mir ist es so, sobald ich dann wieder irgendwo reinkomme, auf die Bühne gehe und die freudigen Menschen sehe, dann zieht man da wieder auch Kraft raus und auch gegenseitig. Wie gesagt, es gibt ganz unterschiedliche Dinge, die man für sich finden muss. Vielleicht sind das auch Routinen, die einem dann wieder die Kraft geben, wenn man wirklich mal down ist. Natürlich sitzt man auch mal am Samstag, wunderschönes Wetter, alle sind irgendwie am Grillen und man sitzt nachmittags um 16 Uhr dabei, hat vielleicht die Familie sogar noch zu Hause und weiß, in 3 Stunden musst du jetzt zum Auftritt. Dann denkst du auch so, boah, echt? So, na, das ist doch klar. Aber dann fokussiert man sich wieder und durch diese Fokussierung auf diesen Job und die Gedanken daran, was da jetzt gleich passiert und die Musik und die Kollegen, da ist man schnell wieder auf der Bahn. Das ist glaube ich, auch so etwas, was man erlernen muss, um sich selbst wieder in die Spur zu bringen, wenn man mal so Phasen hat, wo es einem vielleicht auch gesundheitlich mal nicht gut geht, haben wir alle.
Vielleicht noch die Frage zum Thema Verzicht. Welche Rolle spielt Verzicht in deinem Leben? Nimmst du Verzicht als solchen wahr?
Ja, ab und zu. Also man merkt natürlich schon, dass es an bestimmter Stelle mal schön wäre, wieder seine, also ich habe auch chinesische Kampfkunst gemacht, eine Zeit lang. Das hat mich auch sehr erfüllt, hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil auch da ein Fokus auf, also Konzentration, Fokus, Dinge lernen, Dinge weiterentwickeln, Lösungen finden. Das sind so Dinge, die unglaublich viel Spaß gemacht haben und einem auch eine innere Befriedigung geben, wenn man da rausgeht. Dafür habe ich einfach keine Zeit mehr. Und da sitzt man dann schon ab und zu, wenn man dann irgendwie, ich verfolge natürlich immer noch gerne dann, wenn es irgendwo dann so Trainingseinheiten gibt, oder mein Schwiegervater, der hat mir das beigebracht, der ist Sifu, und der, wenn der dann sagt, wir müssten eigentlich nochmal, und hinterher denkt man, ja, eigentlich müsste man nochmal, ne? Und das ist dann so ein Verzicht, der dann schon mal ab und zu wehtut, wo man aber dann weiß, okay, pass auf, kannst nicht alles. Und dementsprechend, auf der einen Seite hast du zwar den Verzicht, aber auf der anderen Seite hast du dafür wieder ganz andere Dinge dazu gewonnen. Und du musst die Priorität muss dann einfach da sein. Dafür geht man dann halt ins Fitnessstudio und kann dafür seinen anderen Sport machen, der einem ja auch wiederum viel gibt. Mhm. Ich habe früher Fußball gespielt, aktiv, musste ich dann auch damals aufhören, weil es einfach nicht mehr klappte mit dem Job. Samstags abends Auftritte gehabt, bis 3 Uhr nach Hause gekommen und sonntags waren dann in der Kreisliga, dann später Bezirksliga, waren dann Spiele. Und dann konnte man zum Training vielleicht mal nicht gehen oder war übermüdet. Und irgendwann findest du dich dann nur noch auf der Bank wieder. Und dann kommt der Punkt, wo du sagst, ja, jetzt geht einfach nicht. Ne? Weil man, also ich habe immer den Ehrgeiz, und das ist auch dieses Lebensmotto, was ich eben sagte, nicht reden, machen. Da gehört ja auch ein Ehrgeiz dazu, Dinge zu erreichen, Dinge zu wollen. Etwas, wenn ich es mache, dann mache ich es auch richtig. Und da dann irgendwie nicht zum Training zu können und dann zu verlangen, dass man auch spielt, kannst ja auch keinem, ne, dann gibt es nur Konflikt und dementsprechend, wenn ich das mache, dann mache ich das richtig. Dann entscheide ich mich für Fußball und dann trainiere ich 2-3 Mal die Woche in der Liga, wo das sein muss und dann geht's auch. Und dann habe ich auch den Anspruch an mich selber und weiß auch, jetzt hast du alles dafür getan. Wenn ich dann der Trainer trotzdem auf die Bank setze, gut, dann liegt es vielleicht doch am Trainer oder dass man nicht so gut ist. Ich weiß nicht, aber letztendlich sind das so die Dinge, glaube ich, die, ja.
Gut, also wir haben jetzt festgestellt, zu Erfolg gehört auch immer ein bisschen Verzicht, den man aber gut ausgleichen kann. Und ich habe dich ja vorhin schon mal gefragt, ob der Moment mit Christa Berg der Moment war, an dem du gedacht hast, jetzt habe ich es geschafft. Ist heute der Moment vielleicht gekommen, an dem du denkst, das ist für mich persönlich Erfolg?
Ja, ich bin oft angesprochen worden, also auch von Freunden und oder Bekannten, oder Leuten, die einen dann gehört haben, wenn man irgendwo aufgetreten ist und hat irgendwie dann den ganzen Abend gestaltet und es waren für alle, kommen ja die Leute und sagen, super, war toll, toller Abend mit der Band oder auch Solo. Ich habe ja sehr, sehr, sehr viele Sachen gemacht. Und dann kam immer auch ab und an und jetzt mal der Hit. Wenn du jetzt noch einen eigenen Hit hättest, dann wärst du erfolgreich. Für mich ist Erfolg nicht so greifbar, dass du sagst, ja, jetzt muss der Nummer 1 Hit her oder du musst jetzt 8 Millionen auf dem Konto haben oder du musst, keine Ahnung, einen Ferrari fahren oder keine Ahnung. Was ist Erfolg für einen? Du hast es geschafft. Was denn? Also geschafft ist ja für ein Kleinkind irgendwann zu krabbeln und vom Krabbeln irgendwann zu laufen. Und vom Laufen dann irgendwie das Nächste und das Nächste und das Nächste. Und das ist für mich eigentlich immer der Erfolg. Also jeder Schritt ist ein Erfolg. Meine Band, die ich 2008 übernommen habe, Streetlife, weiterzuentwickeln, bestimmte Schritte zu gehen, zu sagen, ey, guck mal, wir spielen jetzt da und da und da. Das war für mich schon ein Erfolg. Eigene Musik zu machen, einfach nebenher mal Vorgruppe von Max Giesinger zu sein. Erfolg. Natürlich ist das jetzt mit den Höhnern wieder ein Riesenschritt, um von außen vielleicht auch zu sagen, ja, der ist ja erfolgreich, so, ne, nach dem Motto. Sehe ich natürlich auch so. Klar ist das ein Erfolg. Aber ich sehe die Erfolge immer nicht nur so punktuell oder so in diesem Rampenlicht, sondern ich glaube, Erfolge kann man feiern oder auch Dinge als Erfolg ansehen, die auch kleine Schritte sind. Für viele Menschen sind ganz kleine Schritte ein Erfolg.
Was würdest du, sagen wir mal, einem 20-Jährigen mitgeben, der vielleicht jetzt gerade an dem Punkt ist, mache ich noch weiter Bank oder gehe ich auf die große Bühne?
Ist eine gute Frage. An sich glauben ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und wissen, was man kann. Es ist natürlich immer gefährlich, wenn einem von außen die Leute immer in irgendwas drängen wollen. Ne? Man sagt, ah, super, du mach das und keine Ahnung. Ich glaube, man muss für sich auch selber erstmal mit sich im Reinen und im Klaren sein. Es gehört ein gewisses Maß an Extrovertiertheit, Verrücktheit dazu, auch Dinge und Risiken einzugehen. Aber heute kann ich natürlich gut reden, weil bei mir hat es so funktioniert, dass ich am Ende jetzt mit fast 50 Jahren sagen kann, die Schritte, die ich gegangen bin, halt dazu geführt haben, dass ich jetzt hier sitze, dass ich jetzt bei den Höhnern bin, dass mir mein Job Spaß macht, dass ich eine Familie habe, dass ich meinen Lebensunterhalt damit verdienen kann. Ist natürlich immer gut reden, ne? Wer weiß, was passiert wäre, wenn. Was wäre, wenn? Mir hat es nicht geschadet, tatsächlich eine Bankausbildung zu machen, weil ich kann es auch heute nutzen. Es ist auch möglich, nicht einfach zu sagen, so, ich bin jetzt Musiker mit Leib und ich studiere Musik und mache nur Musik, geht auch. Die Jungs habe ich bei mir in der Band. Ne? Freddy hat Musik studiert und ist Musiker mit Leib und Seele und ist jetzt auch ist ein toller Musiker, ein toller Sänger, der hat Musik studiert, hat richtig was im Köpfchen und ja, der ist halt nicht erstmal bei der Bank gewesen oder sonst irgendwo, aber für meine Person, also mein Lebensweg, der hat jetzt so funktioniert und ich glaube, das muss jeder für sich auch ein bisschen rausfinden. Eine Empfehlung jetzt zu sagen, so, und du musst das jetzt genauso machen, schwierig. Mhm. Aber ich glaube einfach weiter an sich arbeiten, auch mutig sein, wie du es eben gesagt hast, den Konflikt mit sich selber suchen und abwägen. Das soll man natürlich machen, bevor man ins Eiswasser springt. Ein bisschen Sicherheiten suchen, ob die jetzt materieller Hinsicht sind oder ob die auch für den Geist, also im geistigen, emotionalen Zustand sind, zu sagen, wenn irgendwas nicht klappt, habe ich aber einen Anker, an dem ich mich festhalten kann, um weiterzumachen. Das sind so die Dinge, glaube ich. Also ich bin jetzt kein Motivationstrainer oder sowas, aber ich glaube, ich würde sagen, ich habe das für mich so ein bisschen reflektiert, wie die Dinge für mich funktioniert haben. Aber es ist keine Schablone für andere.
Also auch wenn du gesagt hast, du selbst würdest dich jetzt nicht als Motivationsredner bezeichnen, ich glaube, es war gerade doch eine recht motivierende
Antwort. Okay, dankeschön.
Ja. Also wie du halt auch einfach mal gesagt hast, einfach mal ins Machen kommen, ne? Und dann halt, anders können ja Träume auch gar nicht ins Leben kommen.
Nein,
ne?
Es gibt also einem ja niemand von außen, also der Zufall bringt einem auch schon mal Glück.
Ja.
Ne? Also der Zufall bringt einem auch schon mal Glück, aber meistens wird das Glück oder derjenige ja erst aufmerksam, wenn ich mich in irgendeiner Form bewege. Weil wenn ich zu Hause sitze und denke, ich könnte durch irgendwelche Dinge, weiß ich nicht, durch Telefonieren oder 3 Bilder posten irgendwie wirklich jemanden erreichen, dann ist das eine fatale Denke meiner Meinung nach. Also auch wieder nur eine subjektive Meinung. Ich muss mich bewegen, ich muss was tun.
Ja. Patrick, vielen lieben Dank für diesen spannenden Ausflug.
Schon wieder so schnell, ne?
Es Wahnsinn. Ist schon wieder so schnell. Das war ein sehr schnelllebiger Ausflug auf die Bühne und hinter die Kulissen, also gleichzeitig sozusagen.
Wir könnten ja noch 3 Stunden, ne?
Noch 3 Stunden, aber du hast es schon gesagt eingangs, du hast heute noch ein paar Termine und Verpflichtungen. Ja. Heute Abend geht's wieder auf die Bühne. Ich möchte dich aber nicht gehen lassen, bevor du nicht wie jeder andere meiner Gäste auch die Schnellfragerunde mit mir durchgelebt hast. Und wenn du bereit bist, dann starten wir durch.
Hau rein.
Okay. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Nachteule oder Frühaufsteher?
Nachteule.
Stadt oder Landleben?
Landleben.
Sommer oder Winter?
Sommer.
Geburtstag oder Weihnachten?
Weihnachten.
Risiko oder Sicherheit?
Boah, gibt's was dazwischen? Ja, von allem etwas. Ja, Risiko schon, klar. Also auch. Aber nicht Fallschirmspringen oder sowas. Das ist man too much.
Pizza oder Pasta?
Pizza.
Träumer oder Realist?
Eher Realist, aber natürlich auch ein Stück weit immer Träumer.
Chaos oder Ordnung?
Ordnung.
Kölsch oder Mineralwasser?
Je nach Situation. Also eigentlich Wasser mehr als Kölsch.
Karneval oder Konzerttour?
Aber im Kölsch ist auch Wasser. Beides. Definitiv.
Was ist typisch Patrick?
Viel reden. Hat man ja jetzt, glaube ich, festgestellt. Genießen, lustig sein, freudig sein, authentisch sein.
Punkt.
So.
Ja. Vielen Dank.
Danke euch.
Ja.
Oder dir.
Ja, hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke.
Im Gespräch mit Patrick heute fand ich es mega spannend zu sehen, wie aus einem Hobby tatsächlich am Ende der Beruf geworden ist und dass es aber total systematisch stattgefunden hat. Ich weiß gar nicht, ob es ihm so bewusst ist, aber er hat ja seine Banklehre gemacht, hat sich währenddessen ein Netzwerk aufgebaut, was er sich natürlich selbst erarbeitet hat durch seine Auftritte, durch einfach das Connecten auf Veranstaltungen und wie selbstverständlich am Ende diesen Weg in die Selbstständigkeit gegangen ist. Und ich glaube, dass das nur funktioniert hat, weil er von seiner Leidenschaft weitergetrieben wurde und vielleicht vor lauter Leidenschaft gar nicht verstanden hat, was da alles gleichzeitig stattfindet, aber dass ihm seine Passion seinen Weg bereitet hat. Über Patrick haben wir heute erfahren, dass er schon mit unfassbar vielen Musikgrößen auf der Bühne stehen durfte, unter anderem mit Chris de Burgh, mit Max Giesinger und jetzt halt eben auch mit den Höhnern, die seit über 50 Jahren Musikgeschichte schreiben. Und ich habe mich so gefragt heute, mit wem würde ich denn eigentlich mal gerne auf der Bühne stehen? Und ich glaube, es sind nach wie vor die echten Menschen, mit denen ich gerne auf der Bühne stehen würde. Mir geht's gar nicht darum, dass ich gerne singen würde. Ich glaube, da hat jeder so seine Talente und singen ist definitiv nicht meins. Aber ich würde gerne noch mehr Menschen eine Bühne geben, ihre Geschichten zu erzählen, weil ich das unfassbar spannend finde, was ich hier jede Woche oder jeden Monat erfahren darf. Und dass mehr Menschen einfach gesehen werden, weil man daraus so unfassbar viel lernen kann und für sich mitnehmen kann. Also alleine die letzten 24 Gespräche, die ich jetzt mittlerweile hier führen durfte, haben mir so, so viel mitgegeben. Und dem würde ich gerne eine größere Bühne geben.
Der Drink Big Podcast mit inspirierenden Macherinnen und Machern. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass uns doch eine Bewertung oder teil den Podcast mit deinen Freunden. Mehr sprudelnde Motivation gibt's auf Instagram. Rodius_Mineralwasser.